Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Warum Nationen scheitern, ist ein grundlegendes Werk der politischen Ökonomie, das eine einfache, aber mächtige These entfaltet. Nicht Ressourcen, Klima oder vermeintliche kulturelle Überlegenheit entscheiden über Wohlstand und Armut, sondern die Qualität der Institutionen. Daron Acemoglu und sein Forschungspartner James L. Robinson zeigen, dass inklusive politische und wirtschaftliche Institutionen Anreize für breite Teile der Bevölkerung schaffen, zu investieren, zu lernen, zu innovieren und Unternehmen zu gründen. Extraktive Institutionen dagegen konzentrieren Macht und Einkommen bei kleinen Eliten, behindern Wettbewerb, beschneiden Eigentumsrechte und blockieren schöpferische Zerstörung. Das Ergebnis sind Stagnation, Instabilität und wiederkehrende Krisen. Das Buch führt die Lesenden durch Jahrhunderte globaler Geschichte, von der Glorious Revolution in England über die Kolonialherrschaft in Lateinamerika bis zu den geteilten Pfaden Koreas. Mit Präzision und erzählerischer Dichte legt es offen, wie kritische Weggabelung und Machtkonflikte langfristige Pfadabhängigkeiten schaffen, die Staaten auf Wohlstandskurs führen oder in Armut festhalten. Damit bietet das Buch mehr als eine Diagnose. Es liefert ein analytisches Instrumentarium, um aktuelle Debatten zu Demokratie, Ungleichheit, Wachstum, Staatsversagen und Reformen zu verstehen. Die zentrale Botschaft ist gleichzeitig ernüchternd und ermutigend. Entwicklung ist kein technokratisches Puzzle, das man durch ein paar Rezepte lösen kann. Es geht um Macht, Konflikt und Institutionen. Und Fortschritt erfordert Koalitionen, Checks and Balances und belastbare Rechtsstaatlichkeit. Doch gerade weil Institutionen menschengemacht sind, sind sie auch veränderbar. Warum Nationen scheitern, liefert hierfür die überzeugende Landkarte, um Reformen zu denken, Risiken zu erkennen und Handlungsspielräume zu nutzen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, inklusive und extraktive Institutionen als Schlüssel zum Wohlstand. Das Kernargument des Buches ist die Unterscheidung zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen. Inklusive wirtschaftliche Institutionen schützen Eigentumsrechte, sichern verlässliche Verträge, öffnen Märkte für neue Teilnehmende, ermöglichen Wettbewerb und schaffen breite Zugänge zu Bildung, Kapital und Technologien. Diese Regeln und Organisationen setzen Anreize, damit Menschen ihre Fähigkeiten entfalten und Risiken eingehen. Sie vermeiden systematische Ausbeutung und verteilen Chancen so, dass Talente aus allen Schichten produktiv werden können. Inklusive politische Institutionen wiederum sind pluralistisch, beschränken die Exekutive, stellen Machtwechsel sicher und gewährleisten Checks and Balances. Ohne politischen Pluralismus sind selbst gut klingende wirtschaftliche Regeln fragil, weil eine unkontrollierte Elite sie jederzeit zugunsten eigener Rents umschreiben kann. Extraktive Institutionen funktionieren invers. Sie konzentrieren Macht und Einkommen bei einer schmalen Gruppe, sichern Monopole, manipulieren Märkte, kriminalisieren Konkurrenz und disziplinieren Arbeit über Zwang statt über Anreize. Eigentum ist dort prekär, Recht selektiv, Innovation verdächtig, weil sie etablierte Rents gefährdet. In solch einer Ordnung wird schöpferische Zerstörung blockiert. Neue Technologien, Firmen und Ideen werden ausgebremst, damit bestehende Privilegien unangetastet bleiben. Wichtig ist die Wechselwirkung zwischen wirtschaftlichen und politischen Institutionen. Extraktive politische Macht erzeugt extraktive Wirtschaft, die Ressourcen für die Elite mobilisiert und ihre Macht wiederum verfestigt. Umgekehrt stützen inklusive politische Arrangements eine inklusive Ökonomie, die durch breiten Wohlstand den Rückhalt für Pluralismus stärkt. Dadurch entstehen Teufels- und Tugendkreisläufe. Das Buch illustriert diese Dynamik mit kontrastierenden Fällen wie Nord- und Südkorea, den zwei Nogales auf beiden Seiten der US-mexikanischen Grenze oder Botswana versus Zimbabwe. Es zeigt, dass ähnliche Geografien und Kulturen bei unterschiedlichen Institutionen zu völlig verschiedenen Ergebnissen führen. Damit entzaubert es deterministische Erklärungen und rückt den menschlichen Faktor ins Zentrum. Regeln sind gestaltbar. Und wer die Macht besitzt, die Regeln zu setzen, bestimmt, ob eine Gesellschaft Chancen eröffnet oder Ressourcen absaugt. Genau darin liegt die gesellschaftliche Weichenstellung, die zwischen nachhaltigem Wohlstand und struktureller Armut entscheidet. Zweitens, politische Machtverteilung, Pluralismus und kritische Weggabelung. Weshalb entstehen inklusive Institutionen an manchen Orten und Zeiten, während anderswo extraktive Systeme fortbestehen? Trotz ähnlicher Technologien oder Trends verlaufen Entwicklungspfade sehr unterschiedlich. Das Buch argumentiert, dass die Verteilung politischer Macht und die Struktur von Konflikten an kritischen Weggabelungen entscheidend sind. Kritische Weggabelungen sind historische Momente großer Umbrüche, etwa Kriege, Revolutionen, Staatskrisen oder Öffnungen im Weltmarkt. In diesen Situationen ist die etablierte Ordnung verwundbar und Koalitionen können Regelwerke neu schreiben. Gelangt in solchen Momenten eine ausreichend breite Koalition an den Tisch, die pluralistische Interessen bündelt und Macht begrenzt, können inklusive Institutionen entstehen. Das klassische Beispiel ist die Glorious Revolution in England, die Parlamentssouveränität und verbindliche Beschränkungen der Krone etablierte. Dadurch entstanden berechenbare Eigentumsrechte, eine glaubwürdige öffentliche Verschuldung und ein Finanzsystem, das Investitionen in Handel und Industrie erleichterte. Wohingegen enge Eliten Krisen monopolisieren, wird die Ordnung oft noch extraktiver. Lateinamerikanische Kolonialverwaltungen zementierten Elitenherrschaft über Land und Arbeitskräfte und blockierten über Jahrhunderte breiten Zugang zu Bildung, Kapital und politischer Mitwirkung. Ein weiterer Eckpunkt ist Pfadabhängigkeit. Sobald eine Ordnung etabliert ist, erzeugt sie Rückkopplungen. Eliten nutzen Kontrolle über Sicherheitsapparate, Gerichte, Medien und Regulierung, um oppositionelle Koalitionen zu schwächen und Reformen zu verhindern. Gleichzeitig bauen inklusive Systeme Vertrauen in Regeln auf, senken Transaktionskosten, fördern Organisationen der Zivilgesellschaft und erleichtern so die Verteidigung des Pluralismus. Entscheidend ist die Kombination aus Staatsfähigkeit und Begrenzung der Macht. Ein schwacher Staat kann keine Eigentumsrechte durchsetzen, Steuern erheben oder öffentliche Güter bereitstellen. Ein allzu starker, ungebremster Staat wiederum missbraucht Kapazität zur Repression und Rentensicherung. Inklusive politisch-institutionelle Ordnungen verbinden daher effektive Verwaltung mit rechtsstaatlichen Schranken. Wahlen allein reichen nicht, wenn Monopole, Klientelismus oder Gewaltpolitik die tatsächliche Wettbewerbsoffenheit zerstören. Das Buch leitet daraus praktische Einsichten ab. Reformerinnen und Reformer sollten Koalitionen aufbauen, die Checks and Balances stärken, unabhängige Justiz und freie Medien absichern und konzentrierte Macht wirtschaftlich wie politisch begrenzen. Nur wenn die Umverteilung von Entscheidungsmacht gelingt, können Regeln nachhaltig inklusiv werden und bleiben. Drittens, Innovation, Anreize und die Logik schöpferischer Zerstörung, wirtschaftliches Wachstum, entsteht nicht nur durch mehr Kapital oder Arbeit, sondern vor allem durch Innovation und die daraus folgende Produktivitätssteigerung. Schöpferische Zerstörung beschreibt dabei den Prozess, in dem neue Technologien, Geschäftsmodelle und Organisationsformen alte Strukturen verdrängen. Inklusive Institutionen fördern diesen Prozess, indem sie Eigentumsrechte schützen, Wettbewerb zulassen, Zugang zu Bildung und Finanzierung verbreitern und die Aussicht auf Gewinne aus Innovation sichern. Menschen und Unternehmen haben dann Anreize, Neues zu wagen, weil sie Erträge behalten dürfen und vor willkürlicher Enteignung geschützt sind. Extraktive Systeme empfinden schöpferische Zerstörung als Bedrohung. Eliten, die von Monopolen, Pfründen oder kontrollierten Märkten leben, fürchten den Verlust ihrer Rents und blockieren Neuerungen. Das geschieht offen durch Verbote, Lizenzen und Zensur oder subtil über Kreditzuteilung, Beschaffung, Normen und Zugangsbeschränkungen. So werden Potenziale entwertet und die Ökonomie in statische Effizienz, nicht in dynamische Erneuerung gedrängt. Das Buch zeigt, dass diese Dynamik historisch entscheidend war. In England ermöglichte die Kombination aus Eigentumsschutz, unabhängiger Justiz- und Finanzinnovation die Skalierung riskanter Unternehmungen, was die industrielle Revolution befeuerte. In Reichen mit starker Hofbürokratie und schwachen Schranken gegen Willkür blieb Innovation dagegen oft lokal begrenzt, weil erfolgreiche Akteure Enteignung oder politische Repression fürchteten. Ein zentrales Motiv ist die Angst der Eliten. Sobald neue Technologien die Machtbalance verschieben können, etwa durch militärische Innovation, Massenkommunikation oder neue Handelsnetze, reagiert extraktive Macht mit Blockade. Diese Logik erklärt auch, warum reines Technologietransferdenken scheitert. Ohne inklusive Regeln, die kreativen Wettbewerb zulassen, bleiben importierte Technologien unter ihren Möglichkeiten. Ebenso wichtig ist die Rolle offener Arbeitsmärkte und breit zugänglicher Bildung. Wenn Talente frei wandern und gründen können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ideen in reale Produkte, Firmen und Branchen umschlagen. Werden hingegen Berufswege durch Zünfte, Standesprivilegien oder politische Loyalität kanalisiert, geht ein großer Teil der kreativen Energie verloren. So macht das Buch verständlich, warum nachhaltiger Wohlstand nur dort entsteht, wo eine Gesellschaft den ständigen Umbruch der schöpferischen Zerstörung politisch schützt und ökonomisch befördert. Viertens: Grenzen von Geografie, Kultur und Ignoranz als Erklärungen. Eine Stärke des Buches ist seine Auseinandersetzung mit alternativen Erklärungen für Wohlstand und Armut. Drei populäre Ansätze werden kritisch beleuchtet. Erstens die Geografietheorie, die Klima-, Bodenfruchtbarkeit, Rohstoffe oder Krankheitslast als Hauptfaktoren sieht. Acemoglu und Robinson zeigen, dass ähnliche geografische Bedingungen drastisch unterschiedliche Ergebnisse liefern, wenn Institutionen differieren. Der Kontrast zwischen den zwei Nogales, zwischen Nord- und Südkorea oder zwischen Teilen Afrikas mit vergleichbarer Ökologie stützt die Sicht, dass Geografie allein nicht ausreicht. Zudem dokumentieren sie das historische Phänomen der Umkehr des Schicksals, bei dem ehemals reiche Regionen unter kolonialen extraktiven Institutionen verarmten, während ärmere Regionen mit inklusiverem Regelwerk aufstiegen. Zweitens, die Kulturthese, die Werte, Religion oder Mentalitäten als primäre Triebkräfte betrachtet. Das Buch würdigt kulturelle Einflüsse, argumentiert jedoch, dass Kultur oft selbst ein Ergebnis institutioneller Erfahrungen ist, wo Regeln Beteiligung, Bildung und Wettbewerb fördern, können Werte wie Leistungsorientierung und Vertrauen wachsen. Wo Repression und Korruption vorherrschen, entsteht dagegen Misstrauen und kurzfristiges Denken. Kultur erklärt also wenig, wenn man die politischen und wirtschaftlichen Anreizsysteme ignoriert, die Verhalten formen. Drittens, die Ignoranzhypothese, nach der Armut primär aus Unwissen oder falschen Ideen der Entscheidungsträger resultiert. Hier halten die Autoren entgegen, dass viele politische Akteure sehr wohl verstehen, was Wachstum fördern würde, aber bewusst extraktive Regeln bevorzugen, weil diese ihre Macht und Rents sichern. Fehlsteuerung ist damit kein Missverständnis, sondern eine rationale Folge asymmetrischer Machtverhältnisse. Wichtig ist, dass das Buch diese Alternativen nicht vollständig verwirft, sondern einordnet. Geografie, Kultur und Wissen können Entwicklung beeinflussen, aber sie wirken durch Institutionen oder werden von ihnen überlagert. Tropenkrankheiten belasten beispielsweise Arbeitskraft, doch ob Gesundheitssysteme entstehen, Impfungen bereitgestellt und Forschung finanziert werden, ist eine institutionelle Entscheidung. Ebenso formen Bildungspolitik, Medienfreiheit und Partizipation das Wissen einer Gesellschaft. Indem das Buch die Grenzen deterministischer Erklärungen offenlegt, verschiebt es den Fokus auf gestaltbare Hebel, Machtverteilung, Rechte, Anreize und Regeln. Das bietet einen realistischeren, wenn auch konfliktreicheren Pfad zur Entwicklung, als ihn scheinbar technokratische Lösungsrezepte versprechen. Schließlich, Fallstudien, Reformpfade und Lehren für Praxis und Politik. Die argumentative Kraft des Buches zeigt sich in seinen Fallstudien und den daraus abgeleiteten Reformprinzipien. Botswana illustriert, wie nach der Unabhängigkeit durch relativ pluralistische Politik respektierte traditionelle Autoritäten solide Verwaltung und vorsichtige Ressourcenpolitik eine inklusive Entwicklung möglich wurde. Zimbabwe zeigt das Gegenstück, wo Machtkonzentration, Gewaltpolitik und Enteignungen einen Rohstoffreichtum in Armut umschlagen ließen. Korea ist ein weiteres Lehrstück. Im Norden verknüpfen zentralisierte Kontrolle und Repression extraktive Institutionen mit autarker Wirtschaftsplanung, was technologischen Fortschritt hemmt und Lebensstandard niedrig hält. Im Süden führten mit der Zeit Öffnung, Rechtsstaatsausbau, Exportorientierung und demokratische Konsolidierung zu hohen Einkommen und Innovationsdynamik. Lateinamerika verdeutlicht die Langzeitfolgen kolonialer Extraktion über Landkonzentration, Zwangsarbeit und beschränkte politische Teilhabe. Die Vereinigten Staaten wiederum zeigen, dass selbst in weitgehend inklusiven Ordnungen extraktive Elemente wie Sklaverei und Jim Crow lange Schatten werfen können, deren Überwindung institutionelle Kämpfe und soziale Bewegungen erfordert. Aus diesen Fällen leiten die Autoren zentrale Reformpfade ab. Erstens braucht es Staatsfähigkeit plus Begrenzung. Ohne effiziente Verwaltung, verlässliche Gerichte, professionelle Bürokratie und fiskalische Kapazität bleiben Rechte auf dem Papier. Ohne wirksame Kontrollen wird Kapazität zur Repression. Zweitens müssen Machtkonzentrationen in Wirtschaft und Politik aufgebrochen werden. Dazu gehören Wettbewerbsrecht, Lobbytransparenz, Parteienfinanzierung, Medienvielfalt und die Unabhängigkeit von Kartellbehörden und Zentralbanken. Drittens ist die Inklusion in Bildung, Finanzwesen und Unternehmertum entscheidend, damit Talente aus allen Schichten an Produktivitätsgewinnen teilhaben und sie vorantreiben. Viertens sind Koalitionen und politische Organisationen unverzichtbar. Reformfenster sind kurz und umkämpft. Daher brauchen sie breite gesellschaftliche Träger, die Reformen nicht nur durchsetzen, sondern auch verteidigen. Fünftens mahnt das Buch zur Vorsicht gegenüber großen Entwicklungsschüben ohne institutionelle Fundierung. Großprojekte, Subventionen oder Infrastruktur reichen nicht, wenn Rechte unsicher und Märkte verzerrt sind. Schließlich diskutiert das Buch umstrittene Fälle wie schnelles Wachstum unter teils extraktiven Strukturen. Es argumentiert, dass solche Phasen meist auf Nachholinvestitionen und staatlich orchestrierte Mobilisierung zurückgehen, deren Grenzen ohne institutionelle Öffnung sichtbar werden. Nachhaltigkeit erfordert langfristig inklusive Regeln, die Innovation, Wettbewerb und Anpassungsfähigkeit absichern. Zusammenfassend: Warum Nationen scheitern, ist Pflichtlektüre für alle, die verstehen wollen, wie Wohlstand entsteht und warum er so ungleich verteilt ist. Studierende der Ökonomie, Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie erhalten eine klare, interdisziplinäre Theorie, die Fakten und Fallbeispiele miteinander verschränkt. Unternehmerinnen und Unternehmer, Investorinnen und Investoren sowie Führungskräfte erkennen, weshalb Rechtssicherheit, Wettbewerb und offene Märkte mehr als abstrakte Ideale sind, nämlich die Grundlage für Innovation und verlässliche Planung. Journalistinnen, Aktivisten und politisch Interessierte gewinnen eine Sprache, um Machtfragen und Reformkonflikte präzise zu analysieren, jenseits von Mythen über Kultur oder Geografie. Für politische Entscheidungsträger liefert das Buch Leitplanken, wie man Staatsfähigkeit aufbaut, ohne in Autoritarismus zu kippen, und wie man Koalitionen mobilisiert, die inklusive Regeln tragen. Der persönliche Nutzen liegt in der Fähigkeit, komplexe Entwicklungen zu deuten und klügere Entscheidungen zu treffen. Wer beruflich oder privat Risiken bewertet, Standorte wählt, in Bildung investiert oder sich zivilgesellschaftlich engagiert, profitiert von dem Verständnis, welche institutionellen Bedingungen Chancen befördern und welche sie untergraben. Das Buch hilft zu erkennen, wann kurzfristige Erfolge auf wackeligen, extraktiven Fundamenten stehen und wann echte, tragfähige Dynamik im Spiel ist. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Weil es eine kohärente, empirisch reich belegte und dennoch intuitive Theorie anbietet, die unzählige Fälle weltweit erklärt und konkrete Handlungsperspektiven eröffnet. Es vereint analytische Schärfe mit erzählerischer Kraft, stellt gängige Mythen in Frage und bleibt zugleich praktisch anschlussfähig. Viele Werke beleuchten einzelne Faktoren wie Bildung, Kultur, Geografie oder Korruption. Dieses Buch zeigt, wie all diese Elemente über Institutionen wirken und welche politische Ökonomie hinter Erfolg oder Scheitern steht. Wer eine robuste Grundlage für Debatten, Strategie und Reformen sucht, findet hier den Referenzpunkt. Damit ist Warum Nationen scheitern nicht nur ein wichtiges Buch über die Vergangenheit, sondern ein Werkzeug, um die Zukunft klüger zu gestalten. Wenn Sie unterstützen möchten, Daron Acemoglu, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.